Ja, kleine Propheten, große Botschaft. Bei kleinen Propheten ist nicht die Körpergröße gemeint, dann wäre ich sonst auch einer, sondern das sind die 12 kurzen Prophetenbücher, die kleinen Propheten am Ende vom Alten Testament, bevor das Neue Testament beginnt, von Hosea bis Malachi. Über Hosea haben wir letzten Sommer gepredigt, da haben wir uns mehrere Predigten Zeit genommen, in sein Leben reinzuschnuppern. Jetzt machen wir eine Reihe, wo wir einfach 4 von den Propheten jeweils immer einen pro Sonntag predigen. Heute fangen wir an mit einem der prominentesten. Das steht auch schon da. Na super. Ich wollte mich ein Quiz mit euch machen. Das geht natürlich jetzt mächtig in die Hose, um wen es geht. Ich hätte euch gefragt, welcher von den Propheten von einem Walfisch verschluckt wurde. Und hätte mit gerechnet, dass die meisten sagen, der Jona, und da hätte ich euch enttäuschen müssen, dass nämlich gar nicht drin steht in der Bibel, ob es ein Walfisch war oder nicht. Steht nämlich nur drin, ein großer Fisch. Und so ist da interessant, wir haben manchmal so ganz feste Bilder vor Augen über Geschichten und Personen, gerade auch aus der Bibel, die wir kennen, wo wir denken, ach, so war's. Wir gucken gar nicht mehr genau hin, was da wirklich steht. Hier ist ein großer Fisch gewesen. Forscher sagen, dass es höchstwahrscheinlich kein Walfisch war, sondern ein Walhai. Das ist eine ganz andere Gattung von Fisch, weil der Wal ja gar kein Fisch ist. Und ist 15 Meter lang, lebt im Mittelmeer und ist dort eben zu Hause. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der das war, der den Jona verschluckt hat, viel größer als ein Wal. Und trotzdem war es ein Walfisch, aber mit H geschrieben. Ein Fisch von Gottes Wahl sozusagen, der da aufgetaucht ist, um diesen Jona zu schlucken. Was möchte ich damit sagen? Worauf möchte ich hinaus? Wir haben manchmal feste Vorstellungen von dem, wie etwas ist in der Bibel, ohne genau nachzulesen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir jetzt auch in die Geschichte vom Jona reingucken, damit zu rechnen, dass ihr was Neues entdeckt. Dass Gott durch diese alte Geschichte was Neues zu euch spricht. Und es liegt auch daran, nicht nur an den Fakten, die wir hören, jetzt ist die Messlatte natürlich ziemlich hoch, wow, jetzt muss der was Neues liefern, aber wir hören ja auch immer neu hin. Und wir sind ja selber in neuen Lebenssituationen. Das heißt, das, was ihr heute hört, trifft auf eine ganz neue Lebenssituation als damals, wo ihr die Geschichte vielleicht schon mal gehört habt. Ich habe es bei mir entdeckt, ich bin total voller Vorurteile gegen diesen Jona. Ich habe schon oft gedacht, Mensch, was ist das echt für ein Dödel? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man sich einbilden, vor Gott wegzurennen und sich irgendwo am anderen Ende der Welt verstecken zu wollen? Der Jona, der hat von Gott den Auftrag gekriegt, nach Ninive zu gehen. Das ist nordöstlich von Israel. Und er sagt, da habe ich keine Lust drauf. Da möchte ich nicht hin. Ich gehe nach Tarsis, das ist Spanien. Nach Westen, so weit wie damals die Schiffe gefahren sind. Vielmehr sind sie gar nicht gefahren. Der Jona verkriecht sich vor Gott. Und ich habe gedacht, wie kann man nur so bescheuert sein, sowas zu machen? Das geht ja gar nicht. Na klar, ich kenne ja auch die Jona-Geschichte. Aber dann habe ich mal die Hintergründe angeguckt, wie die Zeit vom Jona war und was da mit diesem Auftrag zusammenhing. Und ich habe gemerkt, wow, das war echt ein Brett. Wahrscheinlich wäre ich genauso feige gewesen und wäre nicht nach Ninive gegangen. Vielleicht hätte ich mir auch die Kugel gegeben, weil das nämlich echt krass war, dieser Auftrag. Ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Das Erste, der Jona war der erste Missionar der Bibel. Der ist der Erste, der ins Ausland geschickt wurde zu einem fremden Volk. Das passiert sonst mit keinem von den Propheten. Es gibt sogenannte Fremdvölkersprüche, das heißt, sie sagen was über die umliegenden Völker, aber die reden dazu Israel, damit die sehen, was dort einmal passieren wird und sehen, dass Gott der Herr ist. Aber jetzt wird dieser Jona tatsächlich ins Ausland geschickt und zwar ziemlich weit weg zu einem Volk, das er nicht mag. Dazu gleich mehr. Es gab einige Herausforderungen. Die eine ist die Entfernung. Ich habe bei Google Maps geguckt, das sind etwa 1000 Kilometer von Joppe in Israel, wo er zu Hause war, bis nach Ninive. Ich habe das hochgerechnet, 25 Kilometer am Tag Fußstrecke. Das sind 40 Tage laufen ohne Ruhetag. Das ist ein Brett. 1,5 Monate laufen, 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 laufen. Und dann auch noch wohin, wo man gar nicht hin will. Ninive ist etwa die Zeit 760 vor Christus, war die größte Stadt der Welt damals. 600.000 Einwohner. In Kapitel 4 lesen wir, dass allein 120.000 Kleinkinder in dieser Stadt gelebt haben. Das heißt es nämlich, da sagt Gott, habe ich nicht 120.000 Menschen in dieser Stadt, die nicht links noch rechts unterscheiden können. Ich finde das einen netten Ausdruck für Kleinkinder, die links und rechts noch nicht auseinanderhalten können. Allein die sind 120.000 in dieser Stadt. Die Innenstadt, man sieht hier so eine Skizze, hat eine Mauer drumherum, 13 Kilometer Länge. Und die ganze Stadt mit allen Leuten, die um diese Mauer herum gelebt haben, war etwa unser Bezirk Heidenheim von der Fläche. Das war eine Hausnummer für jemanden, der von so einem Kleinstädtchen kommt. Wow, da kann man schon mal Angst kriegen. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Assyrer, wo Ninive die Hauptstadt war in der Zeit, die Todfeinde Israels waren. Die sind ständig im Norden eingefallen, haben vergewaltigt, getötet, geraubt und brutalst die Israeliten niedergemacht. Und jetzt soll der Jona dahin gehen und denen eine Warnung von Gott geben. Kurz und knapp, noch 40 Tage und Gott vernichtet diese Stadt. Das war ein Himmelfahrtskommando. Wer mit bisschen Verstand würde so etwas machen? Ich möchte euch kurz erzählen von der Omi meiner Frau. Die lebte damals in Dresden, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ihr Mann war Sprachprofessor an der Uni und er hatte sich immer wieder gegen Hitler ausgesprochen in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist er in ein Himmelfahrtskommando gesteckt worden an die Front, damit er ziemlich schnell drauf geht. Und so war es auch, er hat sein Leben gelassen. Und sie ist zu Hause mit 4 kleinen Kindern. Und dann spricht Gott zu ihr in der Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ich habe es nicht gehört von meiner Frau, wie es war. Aber sie hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Geh zur Obergruppenleiterin in Dresden, in dem Stadtteil, wo sie wohnt, und sag ihr Folgendes. Und dann kamen einige Bibelverse aus Sahaja, wo Gott klar macht, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist, der Augapfel Gottes. Und wenn das so weitergeht in Deutschland, wird Gott Deutschland ein Ende bereiten. Wow. Dann geht sie zu dieser Nazi-Frau, die was zu sagen hatte dort und sagt, ich muss mit ihnen reden. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Sie setzen sich hin, sie fängt an, das zu erzählen. Die Frau springt auf nach ein paar Sätzen und sagt, so, die Unterredung ist beendet. Dann steht diese kleine Dame auf und sagt, nein, setzen Sie sich hin, die Botschaft ist noch nicht fertig. Und erzählt ihr den Rest. Und danach geht sie mit zitternden Füßen, Beinen nach Hause. Wochenlang denkt sie, jetzt klingelt es demnächst und wir werden deportiert. So muss man sich das vorstellen bei Jona. In die Höhle des Löwen zu gehen und sein Leben zu riskieren. Als ich das mal so verstanden habe, habe ich gedacht, boah, was bin ich doch für ein arroganter Blödmann, dass ich hier über den Jona geurteilt habe und denke, ha, du Loser, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Und vor Gott verdenkst, wegzulaufen. Die Hintergründe bewusst machen, da steigt manchmal die Demut und das Verständnis für jemanden. Und ich denke, so ist es auch wichtig im Umgang miteinander, wenn wir miteinander unterwegs sind. Manchmal hört man von jemandem eine Geschichte oder eine Not und man denkt sich, ja und, stell dich doch nicht so an. Das ist doch eine Kleinigkeit. Zum Glück sagt man es nicht. Aber allein diese Arroganz, für die Person, die da drinnen steckt, die das gerade durchlebt, ist das keine Kleinigkeit. Da geht es um richtig viel. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir einander wahrnehmen, auch in der Gemeinde, nicht einander vorbeilaufen und uns nicht interessieren für den anderen. Oder vorschnell Urteile treffen über den anderen, weil wir das und das wahrnehmen oder sehen oder hören, sondern hinhören. Denn oft ist die Geschichte, die dahinter steckt, viel tiefer und viel verständnisvoller für einen. Achtung, Menschen einfach so zu beurteilen und dann auch leicht zu verurteilen. Hier ist Demut gefragt. Und höchstwahrscheinlich steckt beim Jona auch eine persönliche Erfahrung mit den Assyrern. Wer weiß, seine Oma, sein Opa, Verwandtschaft, die brutalst niedergemacht wurden. Keine Ahnung, was da war. Aber dieser Mann hatte Gründe. Wir haben gerade das Baseball Dance and Cheer Camp, was gerade startet. Es sind auch einige Mitarbeiter, ein paar jetzt noch hier dabei, viele sind schon dort, die jetzt in diesen Tagen sich damit reinhängen werden. Und mir ist einfach wichtig, dass wenn da die Kids kommen oder auch Eltern kommen. Und da lade ich euch alle ein, einfach mal euch ins Café zu setzen und ins Gespräch zu kommen mit Eltern, die da hinkommen, um einfach Kontakt zu knüpfen, um gute Gastgeber als Brückengemeinde zu sein. Nicht einfach dann schnell beurteilen und verurteilen. Ach, dieses Kind trifft den Ball nicht, ist einfach unsportlich. Oder die einen sind freundlich, zuvorkommend und die anderen, da weiß man jetzt schon, oh Mann, ein Quertreiber, das wird eine spannende Woche werden. Oder was auch immer, so schnell hat man Kategorien im Kopf. Oder man sieht die Eltern und denkt sich vielleicht irgendein Teil. Nein, hingehen, ins Gespräch gehen, nachfragen. Wer bist du, wie geht's dir? Gott möchte, dass wir die Leute um uns herum, auch hier in der Gemeinde uns, mit seinen Augen wahrnehmen lernen. Nicht einfach aneinander vorbeilaufen. Nicht nur Beobachter sein und andere beobachten, Defizite womöglich wahrnehmen, was da irgendwo fehlt, sondern dass wir die Menschen respektieren und schätzen und den Wert in ihnen sehen. Gott ist ganz anders, wie er mit diesem Jona umgeht, als ich mit ihm umgegangen bin. Er sieht das Defizit von diesem Jona, aber das schreckt ihn nicht ab. Der denkt sich, diesen Jona, den habe ich lieb. Und mit dem habe ich etwas vor. Ich will das nicht akzeptieren, dass da ein Defizit ist. Ich möchte daran was ändern. Ihr kennt wahrscheinlich diese Frustration, die man hat. Man kocht was, ein leckeres Essen, und gegen Ende merkt man, dass eine zentrale Zutat fehlt. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Man macht den Kühlschrank auf oder das Gewürzregal und ausgerechnet jetzt ist das nicht da. Sauerei. Und man weiß jetzt schon, entweder wird das Gericht gar nichts mehr, oder es hat einfach nicht mehr den Geschmack. Man hat sich Mühe gegeben, aber es kommt nicht das dabei raus, was man sich vorgestellt hat. Oder man macht ein Puzzle. Und ganz am Schluss merkt man, da fehlen zwei Teile. Das ist eine Katastrophe. Ich kaufe nie wieder ein Puzzle bei der AWO. Die zählen vielleicht nicht richtig nach. Egal. Auf jeden Fall, da fehlt das entscheidende Teil. Das ist Mist. Die Bibel spricht von uns Christen als von einem Meisterstück Gottes, von einem Werkstück, was Jesus macht. Und er möchte etwas Komplettes machen. Er akzeptiert nicht, dass da was fehlt. Er möchte uns vervollständigen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, ihr seid Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken. Es gibt eine andere Bibelübersetzung, die sagt, ihr seid Gottes Meisterstück. Und es gefällt mir, dieser Ausdruck. Stell mir dann vor, wie einer in die Meisterprüfung geht. Und vorher hat er sein Meisterstück hergestellt. Und er hat gefeilt, er hat gearbeitet. Er möchte die Prüfer überzeugen. Das ist mein Meisterstück. Und so ist auch mit Gott. Er will seine Fertigkeiten an uns zeigen. Er möchte uns vollenden und möchte wirklich ein Meisterstück aus unserem Leben machen. Gott sieht diesen Jona, diesen Mitarbeiter, den Sohn Amittais in Israel und er denkt sich, ich mag diesen Mann. Ich mag diesen Mann. Das ist ein guter Diener für mich, ein treuer Kerl. Und ja, das sind Charaktereigenschaften, da möchte ich noch ran. Da bin ich mit meinem Meisterstück noch nicht fertig. Ich möchte, dass er vollkommen wird, wie ich auch vollkommen bin, sagt Gott. Ich möchte, dass er immer mehr mein Ebenbild wird. Kurz noch mal zu der Geschichte vom Jona. Nicht jeder hat es im Kopf. Der Jona entscheidet sich also, ans andere Ende der Welt zu gehen. Aber Gott entscheidet sich dafür, diesen Jona zu bearbeiten. Und zwar nicht fertig zu machen, sondern auszuarbeiten. Er schickt einen Sturm. In diesem Sturm kommt raus, der Sturm kommt wegen dem Jona. Die Seeleute haben ihre Götter angerufen, haben Lose geworfen und haben sich gedemütigt und rauskommt, der Jona ist schuld. Und der Jona sagt, okay, schmeißt mich über Bord. Und der denkt, okay, jetzt ist aus, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Aber Gott denkt, nein, ich bin mit dir noch nicht fertig, ich habe noch mit dir was vor. Und er schickt diesen großen Fisch und der schluckt den Jona und spuckt ihn irgendwo an Land, damit er diesen Auftrag erfüllt. Und dann passieren noch einige Dinge, wo Gott sich diesem Jona zuwendet, weil er genau das möchte, dieses Puzzleteil, was fehlt, ihn finden zu lassen. Gott sieht das Herz von diesem Jona und er weiß, da fehlt ein Puzzleteil. Und dieses Puzzleteil, das möchte ich ihm geben. Ich möchte ihm bei der Suche helfen. Und dazu muss ich ihn herausfordern, weil der Jona hat vielleicht gar nicht das Gefühl, dass ihm was fehlt. Der denkt, alles ist komplett. Er macht das Richtige, aber Gott weiß, hier fehlt was. Und deswegen provoziert er ihn und bringt ihn in eine Situation, damit er mit diesem fehlenden Puzzleteil konfrontiert ist, damit Gott daran arbeiten kann. Das Gute ist, Gott sieht unser Leben und er weiß, was fehlt, aber er schmeißt uns nicht weg. Sondern er sieht, was fehlt und er hält es uns nicht vor, so nach dem Motto, Sauerei, das musst du besser machen. Sondern er will uns helfen, dieses Loch zu finden und das Puzzleteil, was in dieses Loch hineingehört. Zwei Gründe, warum Gott das macht. Erstens, wir sind sein Aushängeschild. Wenn du ein Meisterstück machst, dann machst du das, damit die anderen es bewundern und dass sie sagen, boah, hast du aber Fertigkeiten, du bist wirklich der Meister. Und genau das Gleiche ist bei Gott. Er will, dass andere über ihn staunen, wenn sie uns sehen. Weil sie sagen, guck mal, was aus dem geworden ist. Wow, da ist die Handschrift Gottes zu sehen. Da hat Gott an dem gefeilt, an dem gearbeitet. Ganz oft in der Bibel steht, das sagt Gott, um meines Namens willen. Psalm 23, ganz bekannt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn man mal in die Bibel reinguckt, das kommt ganz oft. Mir ist das die letzten Jahre immer wieder aufgefallen. Ganz oft steht das drin. Vieles von dem, was Gott an uns tut, das tut er um seines Namens willen, damit er geehrt wird, damit er groß rauskommt. Und das ist das Zweite, er tut es auch um unseretwillen. Er will, damit wir, dass wir heil werden, dass wir komplett werden. Dass wir eben nicht immer mit diesem Loch in unserem Herzen rumrennen, was wir mit allem anderen füllen. Das ist ein Prozess, der stattfindet, den Gott hier in Gang bringt. Manchmal denke ich mir, Mensch, schnipp's doch einfach mal. Also nicht Mensch, sondern Gott, schnipp's doch einfach mal und dann ist die Sache gut. Dann ist da Freundlichkeit, Zufriedenheit, Selbstbeherrschung, Geduld, Freundlichkeit hatte ich glaube ich schon, Liebe. Schnipp's doch einfach mal, das ist da. Aber Gott sagt, nee, weißt du was? Das ist ein Prozess. Eins nach dem anderen. Ich feile an dir. Das Ziel von Gott ist, uns zu seinem Ebenbild zu gestalten. Es ist wie so ein Ton auf einer Töpferscheibe und daran arbeitet Gott und modelliert uns immer mehr, dass wir in sein Ebenbild kommen. Und das Interessante an dieser Geschichte vom Jona ist und von Ninive, das Thema ist gar nicht so stark Ninive und diese Stadt. Um die geht es letztlich. Aber das Ziel von dem ganzen Ding ist Prozessbearbeitung im Jona, dass der Jona heil wird, dass der Jona verändert wird. Dass sein Herz vollständig wird. Da findet ein Jüngerschaftsprozess statt in diesen vier Kapiteln, die man nachlesen kann. Gott, ist es ein größeres Anliegen, dass du mehr und mehr zu dem Menschen wirst, den er vor Augen hat, zu diesem Meisterstück, als dass du für ihn einen Job machst. Hier im Lobpreis singst oder spielst, im Welcome-Team bist, in der Küche, Pastor bist oder Missionar. Das ist alles schön und gut. Und da gibt Gott uns auch eine Aufgabe. Wie dem Jona auch. Aber sein Ziel ist nicht, dass wir einen guten Job machen und dass das Ergebnis hinterher stimmt in der Sache, die wir machen, sondern sein Ziel ist, dass es bei uns stimmt, dass das Ergebnis in uns ein gutes wird, dass wir heil werden, gesund werden geistlich oder auch egal, was es ist, dass unser Charakter umgebildet wird. Du arbeitest vielleicht in dem Camp mit, einige sind sogar von Amerika hierher gekommen, wir haben ein Team von 20 Leuten, die dabei sind und man denkt, wow, jetzt geben wir Gas für die Kinder. Das stimmt. Aber Gott gibt Gas, um uns weiterzuhelfen, um an uns zu arbeiten, die wir da mitarbeiten oder egal, wo ihr im Einsatz seid. Und das bedeutet auch, dass Gott uns an Grenzen bringt, dass Gott uns herausfordert, damit wir die fehlenden Puzzleteile erkennen, die wir sonst gar nicht erkennen würden. Weil wir nämlich denken, ist ja alles in Ordnung. Manchmal triggert Gott uns an manchen Punkten, damit wir merken, oh, hier habe ich eine Baustelle. Ist doch gar nicht alles so glatt in meinem Leben, wie ich dachte. Und die Frage ist dann, wie reagierst du darauf, wenn du dieses Manko wahrnimmst, dieses fehlende Puzzleteil? Ist es Flucht oder siehst du die Chance, dass Gott hier etwas verändern will, dass Gott deinen Charakter erneuern möchte oder vervollständigen möchte? Bist du sauer? Verlässt du die Gemeinde, dein Team, deinen Job? Oder fragst du Gott, welches Puzzleteil ist es denn, was fehlt? Und wo ist dieses Puzzleteil? Hilf mir und gestalte mich weiter. Intuitiv gibt es zwei so Reaktionen. Die meisten wollen fliehen. Oder das andere ist, man stemmt sich dagegen. Man wird aggressiv, man verteidigt sich und seine Portion und seine Situation. In beiden Fällen will man Gott von der Töpferscheibe springen. Man möchte sein Leben selber in die Hand nehmen. Finger weg Gott und Finger weg andere Leute. Ein amerikanischer Theologe, Robert Clinton, hat einmal gesagt, Gott führt dich immer wieder an denselben Punkt, solange der nicht bearbeitet ist. Andere Umstände, andere Leute, gleiches Thema. Und so ist es. Andere Leute, andere Umstände, das gleiche Thema. Und dann wissen wir, hier gibt es Puzzleteile, die fehlen, wenn wir das bei uns wahrnehmen. Jona wählt die Flucht, aber Gott wählt Jona und lässt nicht locker. Als er denkt, jetzt habe ich endlich Ruhe da im Schiffsbau, da kommt der Sturm. Als er dann da so runterschwebt in diesem, im Wasser und schon halb bewusstlos ist und denkt, oh, jetzt ist es endlich vorbei, zack, kommt dieser große Fisch, schluckt ihn und es geht weiter. Gott setzt ihn immer wieder auf die Töpferscheibe und sagt, hey, ich bin noch nicht durch. Mein Ziel ist, dass du gesund wirst. Gott lässt Jona nicht los, er lässt nicht locker, bis er das fehlende Puzzleteil identifiziert. Und was war jetzt dieses fehlende Puzzleteil bei Jona? Das wird erst im letzten Kapitel deutlich, Kapitel 4. Jona wird am Ufer von dem Fisch ausgespuckt und dann geht wieder alles auf Start. Er geht 40 Tage, 1000 Kilometer bis nach Ninive. Dann hält er die kürzeste Predigt ever. Also ich habe keine kürzere bisher gefunden in der Bibel. Höchstens vergleichbar im Hebräischen sind es 5 Worte. 40 Tage noch, dann wird die Stadt vernichtet. Bumm. Hey, also man könnte eine Einladung auch ein bisschen anders aussprechen. Gell? Hey, wenn ihr euer Leben ändert, hat Gott wahrscheinlich noch Gnade und so weiter. Nee, 40 Tage und aus. Kann man so machen, muss man nicht. Aber es hat Wirkung. Es hat Wirkung. In dieser Stadt bekehren sich plötzlich 600.000 Leute. Das ist die größte Bekehrungswelle, die ich bisher irgendwo wahrgenommen habe in der Bibel. 600.000 durch die kürzeste Predigt. Okay, ich höre auf. Gott spricht den Menschen ins Herz hinein und sie merken, so kann es nicht weitergehen. Und der König fängt an und sagt, Leute, wir müssen unser Leben ändern. Er hat recht, wir werden vernichtet werden. Fasten und beten, Sack und Asche, das heißt, sie ziehen sich wirklich so einen alten Sack an, so einen Kartoffelsack, auch der König, und setzen sich in Aschehaufen. Sie schlafen nicht in ihrem Bett und er nicht in seinem Luxusbett, es wird nichts gegessen. Auch die Tiere sollen nichts essen, damit Gott hört. Und wir hören auf, Schlechtes zu machen, sagt er. Ninive war dafür bekannt, dass es moralisch eine Katastrophe war. Sodom und Gomorra waren nur ganz knapp vor ihnen sozusagen. Die waren brutal, sind echt über andere Völker hergefallen. Die Pfählung, das war denen ihre Erfindung, um Menschen zu foltern und zu töten. Die waren brutal. Aber jetzt kommt eine brutale Umkehr. Und Gott sieht das und akzeptiert das. Und dann lesen wir über Jona. Man könnte ja meinen, dass er fröhlich und glücklich ist wie ein Kind, weil es richtig geklappt hat. 600.000 Bekehrungen. Und dann lesen wir Folgendes. Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn. Und er betete, ach Herr, das habe ich doch gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Na toll. Darum lass mich jetzt sterben. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. Boah, was für eine krasse Reaktion. Was für eine krasse Reaktion. Und da haben wir das fehlende Puzzleteil im Charakter von Jona. Es ist fehlendes Erbarmen. Er möchte Gerechtigkeit für seine Oma oder den Opa oder was auch immer da war. Aber er hat kein Erbarmen, kein Mitleid. Man spürt diese Eiseskälte, wenn man das hier so liest. Da geht einem ein Schauer runter. Jona kennt kein Erbarmen. Jona ist ein Prophet, ein Diener Gottes. Er kennt Gott. Die reden miteinander, wie auch immer das war. Aber es war klar. Aber er kennt Gott nicht. Er kennt das Herz von Gott nicht. Er weiß nicht, wie Gott tickt. Er kennt das Erbarmen Gottes nicht. Doch, er kennt es vom Kopf her. Er sagt ja, ich wusste es doch. Aber es war hier. Es war nicht hier, wo es hingehört. Da liegt dieses fehlende Puzzleteil ganz offensichtlich. Und wie geht Jona damit um? Was ist dein fehlendes Puzzleteil, wenn du in dein Leben reinschaust? wo Gott dich vielleicht immer wieder hinführt. Weißt du das? Wenn du nicht sicher bist, was dein Puzzleteil ist, was fehlt, dann guck einfach mal in den nächsten 2 Wochen, was dich so richtig auf die Palme bringt. Was dich so richtig ankäst. Was einfach nur ätzend ist. Dann weißt du ziemlich genau, das ist der Punkt. Jesus sagt einmal zum reichen Jüngling, eins fehlt dir noch. Gib alles, was du hast, den Armen. Dann hast du einen Schatz im Himmel. Was ist dein Puzzleteil? Wie reagierst du? Der reiche Jüngling springt im letzten Moment von der Töpferscheibe und geht traurig weg. Jesus zeigt ihm das fehlende Puzzleteil. Aber er geht traurig weg. Es war ihm zu viel. Wie reagierst du? Es war im Prinzip auch eine Flucht von diesem Mann. In der Geschichte von Jona, da wird es nicht aufgelöst, wie der Jona jetzt zum Schluss reagiert. Es bleibt offen. Und das ist Absicht. Der Jona hat es wahrscheinlich selber geschrieben, dieses Buch, aber er hat es offen gelassen, obwohl er ja weiß, wie es ausgeht. Und voraussichtlich ist es gut ausgegangen, sonst hätte er es nicht aufgeschrieben. Aber lässt offen, damit wir alle, die wir das lesen und hören, nachdenken, wie würde ich reagieren? Wie reagiere ich in so einer Situation? Die Frage steht im Raum, wie nehme ich das Puzzleteil konkret auf und wie kommt dieses Puzzleteil an seinen Platz? Das ist gar nicht so einfach. Wenn wir andere Leute sehen, dann denken wir mal, ist doch gar nicht so dramatisch, Junge. Bisschen hier, ein bisschen da schrauben und dann wird's wieder. Und wenn wir selber drinstecken, merken wir, dass es nicht so einfach ist. Und was es auch schwierig macht, der Platz ist schon besetzt. Da ist er nicht ewig nur eine Leerstelle, sondern sie ist meistens gefüllt durch etwas anderes. Beim reichen Jüngling war dieses Loch gefüllt mit Reichtum und Wohlstand und mit Sicherheit. Ich kann jederzeit reagieren und alles so machen, wie ich will. Der Platz ist besetzt und du musst erstmal loswerden, was da reingekommen ist. Und dieses neue, alte, böse Puzzleteil rausmachen, um das Richtige einzufügen. Und die Lösung für den reichen Jüngling war, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, dann hast du einen Schatz im Himmel. Was war der Platzhalter bei Jona? Es war fehlendes Erbarmen. Oder für das fehlende Erbarmen war Gleichgültigkeit da reingekommen. Erbarmungslosigkeit. Und die muss raus, bevor dieses Erbarmen rein kann. Wie wird man so ein falsches, zerstörerisches Puzzleteil los? Nineveh macht's vor. Buße, Vergebung annehmen und sagen, Gott, es tut mir leid. Es ist Mist, was ich vorher gemacht habe. Es tut mir echt leid. Der Jona, der wird ja von diesem Fisch verschluckt. Na, ist er da in dem Bauch? Und dann schreibt er ein Lied. Wahrscheinlich nicht da drin im Bauch, aber hinterher schreibt er es dann auf, aber er formuliert ein Lied. Und das ist interessant. Da geht es darum, dass Gott mächtig ist, dass Gott rettet. Und er sagt dann, und ich werde dir ein Lobopfer darbringen. Aber da ist nicht einmal die Rede von Buße. Von, es tut mir leid. Ein Lobopfer ja, aber ein Brandopfer für Schuld will ich dir nicht geben. Und das war auch dieses Problem. Deswegen hat er das immer noch nicht losgeworden im Bauch des Fisches. Da hätte es ja schon Klick machen können. Er ist dann zwar gehorsam gewesen, danach ist er nach Ninive gegangen, aber es ist immer noch das Alte da drin. Bevor man das fehlende Puzzleteil einsetzen kann, muss man erst loswerden, was sich da festgesetzt hat. Und man muss einfach nur sagen, Jesus, vergib mir, es tut mir leid, Mist, was ich da gemacht habe. Bitte nimm es raus. Und dann nimmt Gott diese Gleichgültigkeit, den Stolz, den Hass und was auch immer es ist, Feigheit. Und dann zeigt er dir, hier ist das Puzzleteil, das möchte ich dir schenken. Und dann können wir sagen, Herr, schenk mir dieses Erbarmen. Schenk mir diese Liebe. Schenk mir diese Geduld. Und dann sagt Gott, sehr gerne. Das gebe ich dir richtig gern. Da hast du es. Und dann passt Gott das Stück um Stück in unser Leben rein. Dieses Werkstück, an dem er arbeitet und feilt, ist ein Prozess, bis dieses Puzzleteil wirklich reinpasst und es dann irgendwann wieder komplett ist. Gott will uns komplett machen, er will uns heil machen und Gott lässt nicht locker. Er will, dass wir ein Meisterstück werden, auf das er stolz ist, was andere sehen und auf ihn stolz sind und über Gott staunen. Und er möchte auch, dass wir komplett werden. Und das bedeutet, nicht von der Töpferscheibe springen, nicht wegrennen, nicht dagegen wehren, sondern sagen, okay, hier bin ich. Der David hat es ganz gut ausgedrückt in diesem Psalm 139, der hier steht. Und ich lade euch ein, macht diesen Psalm oder diese Verse aus dem Psalm zu euren Versen. Und wenn das eure Verse sind, euer Herzensausdruck, dann sagt einfach hinterher ganz kräftig Amen. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen.